Herzlich willkommen zur 448. Folge des Sneak Pods. Wir haben uns hier in unser großes Konferenzbüro zurückgezogen und besprechen dort die nächste neue strategische Ausrichtung unserer kleinen Firma oder so. Jedenfalls mit mir hier der schmierige Banker. Das ist Robert Krüger.
Hi. Das war eher ein schwuler Banker.
Das war ein schwuler Banker.
Ja, ist ein bisschen daneben gegangen. Tut mir leid. Ja, aber dieser besonders schmierige Typ da von der Börsenaufsicht, das ist Stefan Giesbeck.
Das ist sehr richtig.
Kann keinen schmierigen Banker nachmachen, es tut mir leid.
Naja, gut. Aber du hast einen Film über schmierige Banker geschaut.
Zum Teil. Eigentlich sind die in dem Film sind zum Teil eigentlich ganz nett, aber da kommen natürlich dann in den anderen Rollen schmierige Banker vor.
Ja, gehört ja dazu.
Schläfst du gleich?
Ich musste mal kurz gehen.
Man hat's gehört.
Mist. The Big Short. Worum ging's?
The Big Short habe ich nicht in der Sneak gesehen, sondern in einem Verleihportal, das ich bereits vergessen habe, angeschaut. Aber nichtsdestotrotz, ich muss ihn ja besprechen, weil wir waren nicht in der Sneak. Ich war auf Dienstreise, deshalb nicht in der Sneak. The Big Short.
Stimmt, warum war ich eigentlich nicht in der Sneak?
Faulheit wahrscheinlich, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ja, ist halt für mich schon ein Aufwand, erst nach Frankfurt zu gucken und dann.
Jetzt pass auf, jetzt kommt's. Achtung. Ja? The Big Short ist ein Film von einem unserer Podcast-Kollegen. Hüstel. Es ist ein Film von Adam McKay und den kennen wir natürlich alle. Kennen wir natürlich alle aus Surprisingly Awesome zum Beispiel.
Deswegen wollte ich den Film ja das nach oben schieben.
Ah, siehst du? Ja. Ja, also der war, glaube ich, auch Oscar nominiert oder hat auch irgendwas gewonnen. Drehbuch oder so, ich weiß es nicht mehr genau, müsste mir jetzt nachgucken. Worum geht's? Es geht um den großen Börsencrash, also um die Finanzkrise und wie es dazu kam. Und um einige Figuren in diesem Film, die sozusagen vorherahnen, dass das so kommen wird. Also es geht um eine Figur, gespielt von Christian Bale, arbeitet für einen Investmentfonds und ist da relativ hohes Tier, ich glaube einer der Mitgründer oder so. Und er ist ein relativ eigenartiger, verschrobener Kerl. Also für ihn, ich glaube, da ist auch irgendeine Disposition, dass er halt so Zahlen liebt und mit Menschen nicht so kann. Und diese Zahlen, da ist er wahnsinnig gut, er rechnet alles durch, er guckt sich alles an und so weiter und findet dort Informationen in Bergen von Zahlen, die andere Leute da nicht sehen. Und er guckt sich halt an, wie dieses Konzept mit diesen Leute haben Schulden aufgrund von Häusern, die sie gekauft haben und diese Schuldscheine sozusagen, dass Leuten den Banken Geld schulden, die kann so eine Bank an eine andere Bank weiterverkaufen. Und dann kann man die zusammenbündeln und kann halt gleich Hunderte oder Tausende oder Zehntausende von diesen Schuldverschreibungen weiterverkaufen. Und dann kann man die wiederum neu zusammenbündeln, mehrere von diesen Bündeln, und kann die weiterverkaufen. Und irgendwann ist das so verbündelt, dass keine Sau mehr weiß, was da eigentlich noch drin steckt und ob das jemals zurückgezahlt wird oder wie gut diese Kredite sozusagen sind, also wie viel kommt da wirklich jemals Geld wieder rein oder ist das eigentlich alles gar nichts mehr wert, weil da nur noch Schrott mit Schrott gebündelt wird. Und
ach so, ob da vielleicht welche dabei sind, die nichts.
Ja, faule Kredite, die nie zurückgezahlt werden, so, weißt du? Und wenn du da aber nicht reinschaust, sondern wenn du immer nur so Pakete kaufst, dann, ja, dass da irgendwo tief drin in diesen Paketen irgendwann möglicherweise Kredite stecken von Leuten, die überhaupt vollkommen überschuldet sind und gar nicht mehr bezahlen können, dann ist dein ganzes Paket unter Umständen, wenn es nur aus sowas besteht, ja auch nichts mehr wert. Aber wenn du das an der obersten Kette, an der obersten Spitze gar nicht mehr wissen willst, weil du nur noch diese Pakete handelst und es total schick findest und irgendeine Ratingagentur sagt, das Paket ist AAA, kein Problem, dann verkaufst du das halt für Millionen weiter, weil das ist ja, da steht ja so und so viel Schulden dahinter. Und in Wirklichkeit ist es halt ein Scheißwert, weil die Millionen werden dann niemals rauskommen. Das sind dann wieder nur Leute, die daran glauben, dass dieses Paket das wert ist. Und dann ist es das wert, weil sie das glauben. Und okay, jetzt ist es also in unserem Film so, Christian Bale fängt an, das zu durchschauen, weil er sich halt Akten kommen lässt und Akten kommen lässt, um da immer tiefer reinzugucken und ihm dann irgendwann klar wird, das ist alles Scheiß. Also das ist nichts wert. Und gleichzeitig gibt es andere Gruppen, es ist einmal Ryan Gosling und
Alter, der ist ja richtig krass besetzt.
Der ist richtig krass besetzt, ja. Wir haben dann noch Steve Carell und wir haben dann auch noch Brad Pitt. Brad Pitt hat das Ding mitproduziert. Ich glaube, ist auch der einzige Grund, warum er da drin auftritt. Das macht er ja immer, glaube ich, dass er sich meistens in den Filmen, die er produziert, dann irgendwo in so einer Nebenrolle auftritt. Es ist auch hier nur eine kleine Nebenrolle, aber eine coole Nebenrolle. Spielt so einen Typen, der sich aus diesem Börseninvestmentgeschäft, so zumindest aus dem operativen, zurückgezogen hat, weil er da zu viel gesehen und es ist ja alles fishy und er will da nicht mehr und so. Und ist auch so ein bisschen so abhörwahnsinnig, so dass er denkt, die hören ihm alle zu, er hat irgendwie 7 Telefone und auf dem einen darf die ihn nicht anrufen, dann musst du sofort auf dem anderen anrufen und alles ist ganz schlimm, weil die hören uns alle ab und so. Also er ist so ein bisschen Verfolgungswahn, ist da auch dabei. Und was jetzt passiert ist, es gibt 3 Gruppen, die unabhängig voneinander, also Steve Carell und Ryan Gosling sind eine dieser Gruppen. Irgendwelche Youngsters, die dann mit Brad Pitt zusammenarbeiten, sind eine andere Gruppe. Das ist so eine kleine Garagenfirma, die irgendwie versuchen, $300,000 irgendwo zu investieren und da an der Wall Street Fuß zu fassen und von allen nur belächelt werden, weil 300.000 Euro, also kommt zurück, wenn ihr 300 Millionen habt, ja. 300.000 Euro kannst du hier an der Wall Street nicht investieren, das ist völliger Blödsinn, viel zu wenig.
Okay.
Und dann halt ein relativ großer Fonds, der eben von irgendwelchen Leuten gemanagt wird, wo halt Christian Bale sozusagen the brain dahinter ist, der bestimmt, wo investiert wird und der dann halt sagt, okay, ich würde gern gegen die Banken wetten, ich würde gern gegen diese Immobilienkredite wetten. Also einen Optionsschein sozusagen kreieren, der ihm, mit dem er vorher, wenn er sagt, okay, ich wette darauf, dass die abstürzen und dann geht mein Optionsschein hoch, weil das eben die Wette darauf ist, dass die abstürzen. Und die Banken sagen halt, die Immobilienbranche ist, das ist sicher. Also die haben das hat niemand geglaubt, dass diese Immobilienkredite abstürzen könnten. Also das ist einfach so, Immobilien sind ja was, das ist ja was Fixes, ja. Und demzufolge, warum sollten Immobilienkredite abstürzen? Das hat keiner geglaubt. Und er musste dann erstmal hingehen und musste bei der Bank sozusagen dafür sorgen, dass es überhaupt dieses Papier gibt, dass er diesen Optionsschein, diese Wette überhaupt machen kann. Und findet dann auch eine Bank und diese anderen Gruppen, von denen ich sprach, also diese Steve Carell und Ryan Gosling Gruppe und diese Youngsters mit Brad Pitt zusammen, kommen langsam ähnlich auf die ähnliche Idee aus, alle aus unterschiedlichen Richtungen. Und irgendwann fängt diese Krise an und wir sehen dann im Laufe des Films, wie die Banken dann noch versuchen, sich da rauszuwinden und quasi zu verhindern, dass die jetzt sozusagen Erfolg haben mit ihrer Masche und versuchen, die halt auszustechen, auszutricksen und so weiter. Das ist in dem Film relativ interessant inszeniert, weil es auch wieder ein Film ist, der die vierte Wand bricht. Nicht ganz so plakativ, wie Deadpool das macht. Also es ist jetzt selten so, dass die Protagonisten sich, weiß nicht, in die Kamera wenden und zu uns sprechen. Das kommt, glaube ich, 1-2 Mal vor, wobei es ist schon wieder 2 Wochen oder 3 Wochen her, dass ich ihn gesehen habe. So richtig massiv passiert das nicht, aber doch, stimmt, Ryan Gosling macht das ein paar Mal. Ganz gleich am Anfang des Films und auch im Laufe des Films macht das noch ein paar Mal. Ob die anders machen, weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Aber es ist oft so, dass der Film dann so mit so einer Off-Stimme zu uns spricht und uns auch direkt adressiert. So, es wird jetzt Zeit, dass sie den und den kennenlernen. Oder was man dazu verstehen muss, ist Folgendes. Und dann erklärt es uns der Film, ja. Und macht es auch ganz lustig, wenn dann zum Beispiel bestimmte kompliziertere Finanzgeschichten notwendig sind, dass sie verstanden werden, weil sonst die Geschichte nicht wirklich für dich weitergeht, wenn du das nicht kapierst, worum es da geht. Dann bringen sie einfach irgendwelche Stars, die nichts damit zu tun haben, irgendwie so Musiksternchen oder sowas zum Beispiel in dem einen Fall. Oder halt auch Leute, die einfach mit dem Thema gar nichts zu tun haben. Hier ist sowieso, der erklärt ihnen das jetzt mal. Und dann siehst du plötzlich, in einem Fall, ich weiß gar nicht, wer das war, es war irgendeine Selena Gomez oder so, irgendeine Musiksternchen Celebrity. Beyoncé. Ja, Beyoncé, kann sein, dass die auch mal drin war, weiß ich jetzt nicht genau, aber so in der Richtung, die dann ja, irgendwo sitzt, gerade an einem Roulette-Tisch oder irgendwas oder an einem Blackjack-Tisch und dann kurz mal sein lässt, was sie da gerade macht und in der Zwischenzeit dir erklärt, was es ist und mit so Analogien. Stellen Sie sich vor, das ist der und der und der sitzt mit 5 heißen Frauen in einem Pool und dann kommen 3 andere. Erklärt irgendwie mit so wahllosen Analogien irgendwie dieses Finanzprodukt. Manchmal denkt man sich, das war jetzt so viel krumme Analogie, jetzt habe ich nicht wirklich mehr verstanden als vorher, aber manchmal funktionieren diese Erklärungen auch und vor allen Dingen ist es halt nett gemacht, wie der Film dich plötzlich so aus der Geschichte rausnimmt und dann irgend wahllosen Celebrity vor dich setzt und sagt, der erklärt dir das jetzt mal kurz. Und dann danach gehst du an die Geschichte, in die Geschichte zurück, an die Stelle, wo du gewesen bist. Und ich habe ihn mit meiner Freundin zusammengeguckt und da war dann irgendwann so der Punkt, wo sie dann gesagt hat, das ist mir alles zu viel Geschwurbel von irgendwas mit irgendwas mit irgendwas. Ich kann nicht mehr folgen und ich bin müde und das ist mir jetzt zu hoch. Also insofern, ich habe das auch bemerkt, diesen Effekt, und ich habe versucht, mich zu zwingen, dran zu bleiben. Und das, also es ist Arbeit, diesen Film zu gucken. Man muss wirklich versuchen wollen zu verstehen, wie diese Finanzkonstruktionen, die wirklich, wo der Film sich Mühe gibt, uns die zu vermitteln, aber es ist trotzdem Arbeit, weil das ist alles so viel Hokuspokus, was sie sich da ausdenken. Und du verstehst halt den Showdown nicht und du verstehst auch nicht, warum die alle so aufgeregt sind gegen Ende des Films, wenn du nicht kapierst, was da jetzt vor sich geht. Und du kriegst es, der Film gibt sich sehr viel Mühe, dir das zu erklären, aber es ist sehr anstrengend, da dran zu bleiben. Und ob diese Konstruktion und dieses bisschen Albernheit, wie es versucht wird, uns schmackhaft zu machen, dass wir durch diese Thematik durchsteigen, ob das jetzt so sein muss oder ob man einen anderen Weg finden könnte, das lasse ich, glaube ich, mal dahingestellt. Ich finde, es funktioniert irgendwie. Und es ist jetzt nicht so, dass ich am Ende da saß und dachte, oh mein Gott, das war so augenöffnend oder so, aber es ist eine Art, sich mal mit diesem Thema zu befassen, was da genau schiefgegangen ist, die zumindest unterhaltsam ist und es ist schon auch spannend, aber auch wenn es am Ende eigentlich nur darum geht, kommen unsere 3 Gruppen jetzt damit durch, also sind sie am Ende wirklich reich und haben sozusagen diese Wette gegen die Banken gewonnen oder halt nicht und ja und natürlich ein Stück weit, dass du eben mal miterlebst, wie ist dieser Bankencrash so an der Wall Street ungefähr abgelaufen, wie kann das ungefähr gewesen sein und okay. Wer sind da die faulen Player und ja, wie ist das eigentlich alles dazu gekommen? Es gibt zwischendurch mal so ein paar Szenen, wo sie dann, wo Steve Carell, der spielt jemanden, der so, geht immer mit dem Kopf durch die Wand, der ist hat, wenn er ein Ziel hat, dann verfolgt er das radikal und hat auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass er für das Gute kämpft und scheut es nicht, Leuten dabei übel vom Kopf zu stoßen. Und das ist manchmal auch sehr lustig. Also der Film ist durchaus humorvoll, auch über längere Zeit. Es ist nicht nur so 3 Gags drin oder so, sondern es zieht sich so durch den Film, dass es auch immer wieder was zu lachen gibt. Und die Steve Carell-Figur geht dann irgendwann mal ganz sozusagen unten an die Basis und hört sich bei so Immobilienmaklern um, wie die Immobilienkredite vergeben und was die da so prüfen und so weiter. Und das sind ganz lustige Szenen, wie ihm da die Augen geöffnet werden, wie da an der Basis gearbeitet wird und wie diese ganzen faulen Kredite alle zustande kommen. Okay. Und das sind dann auch so 2 sehr schmierige Typen, die dir quasi erklären, wie sie das machen und wie sie da zum nächsten Bonus kommen, damit sie dann irgendwie wieder eine Yacht mieten können und die nächsten Schnecken aufreißen. Weil darum geht es ja im Endeffekt nur und ach, prüfen, bla, Quatsch. Und ja, das sind so ganz humorvolle Szenen. Und ja, man fragt sich natürlich, und das kann ich jetzt natürlich auch nicht beantworten, weil ich das nicht historisch recherchiert habe, man fragt sich, ist es wirklich exakt so gewesen? Ist es jetzt hier filmisch überhöht, damit es irgendwie lustiger ist oder so? Oder wie viel Wahrheit steckt drin in der ganzen Sache? Weil vieles halt wirklich auch erschreckend stümperhaft ist. Also man hat das Gefühl, dass an der Wall Street auch neben allen ernsten Geschäften, die möglicherweise gut durchdacht sind, auch halt viel so ja, Stümper unterwegs sind und Leute unterwegs sind, die nur auf die schnelle Mark gucken und nicht denen alles andere egal ist, nach mir die Sinnflut, wenn alles, ganze Kartenhaus direkt hinter mir zusammenfällt, egal, ob ich bin da mit meinen Millionen raus. Und natürlich, man ist geneigt, das zu glauben, weil man ja auch oft sowas liest und sowas hört. Und es ist schon erschreckend. Aber, und da muss ich dann ein paar Punkte abziehen, insgesamt so als dramaturgischer Film ist es schon ein relativ wackeliges Konstrukt, weil es gibt keine...
Durch dieses du hast es vorhin verschwurbelt genannt, oder?
Ja, also einfach dadurch, dass das ganze Ding schwer zu verstehen ist, dass du wirklich dich anstrengen musst und dadurch, dass es auch keine klaren Helden gibt. Also unsere Jungs sind ja Teil des Systems. Die haben sich jetzt hier vielleicht sozusagen auf die Seite geschlagen, dass sie den großen Crash vorhersagen. Aber sie gehen natürlich trotzdem Wetten auf den großen Crash ein und machen damit wieder unfassbar viel Profit. Ja. Insofern, auch die sind nicht, wir sind geneigt, sie als unsere Helden in diesem Film anzunehmen, aber natürlich sind sie eigentlich auch nur Teil des Systems. Und wieder nur die Nächsten,
nicht gut sind sie nicht, ja.
Ja, die Nächsten, die von diesem Zusammenbruch profitieren wollen und es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie die großen Bösen an den Spitzen der Banken zu Fall bringen und in den Knast bringen oder so, sondern nein, sie sehen einfach nur, was die nicht sehen, aber sie verhindern natürlich auch irgendwie keinen großen Crash, der irgendwie ganz viele Leute arm und arbeitslos macht, weil das wird ganz, ganz kurz mal angeschnitten. Man denkt sich dann so, naja, wenn diese Kredite nicht zurückgezahlt werden, die Häuser sind ja noch da, was ist jetzt daran so schlimm? Aber du siehst dann halt auch irgendwie, dass dann halt diese Häuser unter Umständen nicht von den Leuten bewohnt werden, die den faulen Kredit haben, wo man dann theoretisch ja noch sagen könnte, na gut, dann hast du dir ja selbst eingebrockt, ja? Hättest du dich nicht so verschuldet, hättest du jetzt auch dein Haus noch oder wärst du nicht in ein Haus gezogen, was du dir nicht leisten kannst, dann würdest du jetzt nicht so doof dastehen. Aber es sind halt auch oft so, dass die Dinger dann vermietet sind und dann werden die Vermieter enteignet von der Bank und das Ding wird zwangsversteigert und dann wohnen dann auch nicht mehr die Leute da drin, die da eben eingezogen und alles renoviert haben und alles schön gemacht haben und dann fliegen sie aus ihrem Haus raus. Dann in einen Markt rein, wo man sich auch irgendwie nichts Sinnvolles mehr kaufen kann, weil das überall passiert und dann Wohnraum knapp wird irgendwie. Ja, insofern das Problem, dass wir keine richtigen Helden haben oder dass wir uns schwer tun, unsere Hauptfiguren für die Guten zu halten, macht es ein bisschen schwierig. Und das natürlich sehr trockener Stoff ist, macht es auch ein bisschen schwierig. Aber insgesamt ist es einfach ein Blick in ein interessantes Themenfeld. Und deshalb würde ich trotzdem empfehlen, den zu gucken.
Okay. Ja, ich habe ihn mir auch direkt mal schon als Erinnerung eingetragen. Möchte ihn auf jeden Fall sehen. Wo hast du ihn geschaut? Läuft der noch im Kino? Nee. Mm-mm.
Ich habe es ja am Anfang gesagt, ich habe ihn auf irgendeinem Verleihportal geguckt, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wo. Ach, okay, vielleicht habe ich ihn auch bei iTunes gegen Geld geklickt. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Keine Ahnung. Ist auch schon 3 Wochen her jetzt.
Oh, okay.
Hätte ich eigentlich schon längst besprechen können. Ist mir jetzt, ich weiß noch, dass ich in einer der letzten Sendungen irgendwie vorher, wo wir über unsere Themenliste gebrütet haben, dass ich dieses bedrückende Gefühl hatte, dass da noch was fehlt, dass mir irgendwas nicht einfällt. Und jetzt ist es mir in der letzten Woche wieder eingefallen. Dann habe ich es auf die Liste geschrieben. Deshalb ist das jetzt auch schon ein bisschen her.
Okay, ja gut. Ja, ich meine, es ist nur im Moment bei Amazon verfügbar, bei MaxDome, bei Google Play, aber kostet überall 5 Euro.
Ja, AD. Vielleicht habe ich dann noch. Dann habe ich, also wenn ich 5 Euro eingeworfen habe, dann wahrscheinlich bei iTunes, weil
da gibt es sie nicht.
Dann habe ich sie bei Amazon eingeworfen.
Ja. Oder ist ja egal. Vielleicht gab es ihn vor 3 Wochen noch da.
Ja.
Die verlieren die auch immer wieder und gewinnen die. Ja. Hattest du jetzt Punkte gesagt? Nee, du hast nur abgezogen, aber noch nicht gesagt, was es endgültig wird.
Ja, ich sag mal 7.
7?
Ja.
Okay. Ja. Okay. 7 Punkte, The Big Short. Und auf jeden Fall Surprisingly Awesome, Herrn.
Genau, es gab ja jetzt ganz viele Folgen, oder jetzt ist falsch, weil ich bin ja Monate hinten
dran. Vor 3 Monaten gab es
ganz viele Folgen. Es gab vor 3 Monaten ganz viele Folgen, wo Adam McKay fehlte, weil er auf Promotour war und alles Mögliche für diesen Film tun musste. Und dann jetzt so vor 3-4 Monaten, wo ich jetzt ungefähr mit meinem Podcast bin, ich glaube, ich bin Anfang April im Moment. Und ich bin wieder unter 300 ungehörten Folgen. Voll gut. War zwischendurch bei 340 oder so. Jetzt bin ich bei 200, weil ich kann gerade gucken. Nee, kann ich nicht. Doch, da ist mein Handy. 290. Oh, ich bin voll stolz auf
mich. Ich bin bei 14.
Ja, jedenfalls jetzt, da wo ich gerade bin, so Anfang April, ist er dann wieder in der Sendung bei Surprisingly Awesome wieder zurück. Und,
okay. Da war auch irgendeine Folge, die mir so unfassbar gut gefallen hat. Ich glaube 12 oder so. Ich weiß noch nicht mal das Thema, was war, aber es war einfach so gut produziert, so klug gemacht, so wundervoll abgemischt, dass es einfach aus dem Grund schon ein großer Hörgenuss war.
Okay, ja, das ist natürlich schade jetzt, dass du die Folgen nochmal nicht weißt.
Ach, ja doch, ich glaube, es war Folge 12.
12, warum ging es in 12?
Keine Ahnung.
Warum weißt du dann, dass es 12 war?
Weil ich dem irgendjemanden mal im irgendwo geschrieben habe, hier hört ihr mal Folge 12 an von Surprisingly Awesome.
Achso, du weißt quasi noch, dass du diese Zahl geschrieben hast, aber du weißt nicht mehr, warum. Genau. Okay. Naja, mach doch mal mit deinem nächsten Film weiter. Oder wolltest du jetzt noch zu dem Thema?
Nö.
Gut.
So, ich habe in der vergangenen Woche, ich glaube in 4 Etappen oder in 3,
oh Gott,
Guardians of the Galaxy geschaut, den du ja schon in Folge 380 besprochen hast. Da werden die Hörer jetzt sagen, 380, Alter, was weißt du nicht? Das ist schon 100 Jahre her. Ja, aber ihr erinnert euch vielleicht noch an die Folge, wo der Bob mit dem Christoph aufgenommen hat und dann im Hintergrund ein Baby hat angefangen zu reden.
Und die Tonspur zu übernehmen.
Genau. Und ja, da hat in dieser Folge, besagter Folge, hat der Bob über Guardians of the Galaxy gesprochen.
Nur hat wahrscheinlich wegen des Babys keiner gehört, was ich gesagt habe. Nein, so schlimm war es, glaube ich, nicht.
Nee, aber es war halt irgendwann, ja, ich glaube, weil der hinten wurde es dann schlechter, oder war das nicht so?
Ja, der Kind wurde halt lauter. Ja,
ja, genau. Ja, jedenfalls, ich habe jetzt mir den Film auch angeschaut, ja, irgendwie am Anfang war, irgendwie hat er mich nicht so gehabt, aber später dann doch so, dass ich ihn fertig geschaut habe. Ich habe ihn aber immer erst irgendwie abends kurz vorm ins Bett gehen angefangen wieder und irgendwann so, oh nee, oh Gott, du schläfst gleich ein, dann ausgemacht, nächsten Tag weitergeguckt. Es geht um einen, ja, so ein Plünderer, Schmuggler, der sich eben einer Bande anschließt und die dann in ganz kurz versuchen, das Universum zu retten. So. Natürlich hat der noch sein Schäfchen zu tragen, irgendwie von seiner Mutter, er stammt von der Erde. Und was ich so schön fand an dem Film, waren die Darstellung der Außerirdischen. Also es gibt natürlich, oder weil es sich am einfachsten noch darstellen lässt, schon einiges an humanoiden Wesen, die aber doch sehr, sehr anders aussehen. Weißt du, also diese in rosa sind oder die eine, die dann grün ist, oder welche, die halt total muskelaufgepumpt sind und da irgendwelche so Muster drauf haben. Und
I am Groot.
I am Groot, genau.
Ja, das ist schön. Also
Baum, der redet, dieser Waschbär, der dann da noch mit auftaucht. Und
Es ist tatsächlich schön, dass, genau was du sagst, dass es eben nicht alles Humanoide sind, gell? Das kennt man so von Star Trek und Star Wars, weil das halt in Zeiten, als Special Effects noch irgendwie sparsam waren, wäre das halt unmöglich gewesen, was anderes zu machen, als irgendeinen Typen in eine Maske und in irgendwie meinetwegen noch auf Stelzen zu stellen oder so, damit er 3 Meter groß ist, aber mehr war halt nicht drin.
Genau.
Und jetzt geht das halt.
Genau, jetzt kannst du ja hier einen redenden Baum. So cool.
Naja. I am Groot.
I am Groot. Der redet halt. Das ist auch toll, wenn der dann mit dem Waschbären redet später und der Waschbär halt, der Baum sagt immer nur I am Groot.
Und
der Waschbär versteht ihm halt,
ja, genau,
und antwortet dann halt mit irgendwas anderem. Das ist wirklich gut.
Weißt du, wer den Waschbär, wer den Baum im Englischen spricht?
Ich habe ihn nicht erkannt, nee.
Vin Diesel.
Oh.
Hat eine geile Rolle, geht irgendwie ins Tonstudio, sagt 12-mal I am Groot oder 15-mal, keine Ahnung.
Ja.
Fertig.
Ich habe ihn auf Englisch geschaut. Aber ich kenne halt die Stimme von Vin Diesel jetzt nicht so gut.
Ja, musst du mehr amerikanische Talkshows gucken. Dann. Also ich finde, die Stimme von Vin Diesel ist cool, aber sie ist sehr viel höher als die deutsche Synchronstimme, die man für Vin Diesel immer verwendet, wo er auch so einen bassigen, tiefen Ton hat.
Ja.
Und dann muss man sich an die echte Stimme von, ich finde sie nicht zu hoch oder so, ich finde sie nicht albern hoch, also ich finde, sie passt durchaus zu dem Körper, das passt schon alles. Nur im Deutschen hat er oft so eine, wenn du dann irgendwie Riddick guckst oder so, wo sie ihm so eine Monster-Bass-Stimme dahin gebastelt haben.
Ja.
Muss man sich dann an seine englische Stimme erstmal gewöhnen.
Ja, ich glaube, ich habe noch keinen Vin Diesel-Film auf Englisch geguckt.
Ja, das stimmt, ist ja nicht schlimm. Ja, ich habe, glaube ich, damals an Guardians of the Galaxy, ich kann mich jetzt an meine Kritik nicht mehr so genau erinnern, aber ich meine wohl, mich zu erinnern, dass mich an dem Film gestört hat, dass die Welten so hohl sind. Also, da werden so fantastische Welten aufgemacht, von denen wir aber nichts zu sehen bekommen.
Also, das stimmt schon.
Wir gehen da auf diesen Planeten, wo das alles auf der Innenseite ist irgendwie, dieser Minendings.
Ja.
Und das ist so eine tolle Welt und ich würde da gerne noch ein bisschen mehr, aber wir laufen da einmal durch, dann zerstören wir die Hälfte davon und dann hauen wir da wieder ab. Wir erfahren nichts über diese Welt, nichts.
Dann sind wir in irgendwelchen Nebeln drin, die total toll aussehen und ja, es sind halt nette Schauwerte, aber es ist halt nicht so Geschichte dahinter oder mehr, dass man mehr sieht, dass man mehr erfährt. Das ist echt schade, aber gut, dann wäre halt nochmal eine Stunde länger gewesen, wenn du das alles noch so ein- und ausgeführt hättest.
Das ist richtig, aber das, weißt du, so was eine 45 Minuten Star Trek Voyager Folge schafft, mir zu über eine fremde Welt zu erzählen, wo irgendwie, weiß ich nicht, fällt mir jetzt spontan einfach nur irgendeine wahllose Folge, die mir gerade einfällt, die fliegen auf den Planeten, sind irgendwie in der Umlaufbahn gefangen, kommen nicht mehr weg und unten auf der Erde, auf diesem Planeten sehen die Leute das Raumschiff da oben als und denken, das sei ein Stern. Und fangen an, da irgendwie Gottesverehrung zu machen, weil das ist dann neu aufgetaucht und sie sind irgendwie noch eine relativ primitive Entwicklungsstufe und fangen an, Gottesverehrung zu machen an dieses Schiff. Und du erfährst irgendwie Sachen über da unten, wie die leben und wie die sind und auf was für eine Entwicklungsstufe die sind und du erfährst, wie das schwierig ist für die oben, da mit denen Kontakt aufzunehmen, ohne die in ihrer Entwicklung zu beeinflussen und so weiter.
Ja.
Und hier ist so, natürlich, die Special Effects sind so unfassbar viel weiter und so unfassbar viel toller. Und wir sehen Welten, die sind noch viel unglaublicher.
Das ist so wundervoll, ja, da hast du schon recht.
Und dann toben wir da so durch, machen alles kaputt und sind wieder weg und du denkst dir, was war denn das für eine geile Welt? Was bauen die da ab? Was sind das für Leute? Ja,
aber auf der anderen Seite kann man natürlich ein Guardians of the Galaxy, eine Marvel-Verfilmung nicht mit einem Star Trek vergleichen.
Das ist klar, aber...
Ich verstehe es sehr gut, was du da gerne sehen würdest, also du als Person. Ich hätte es aber, glaube ich, beim Schauen auch komisch gefunden, wenn die mir jetzt noch eine Runde erklärt hätten, was mit diesem Minen, ja, nicht Minen, das ist doch so ein Gefängnisplanet oder so, was es mit dem noch auf sich hat und da noch... keine Ahnung, irgendwelche Strukturen im Gefängnis erklärt oder sonst irgendwas. Das ist nicht so ein Film, der mir das erklären will, der das noch zeigen möchte.
Nee, natürlich, ich will es auch nicht so im Einzelnen verstehen, aber weißt du, wenn du vielleicht zwei Schauplätze weniger machst, statt für jede Szene, wo irgendwas passiert, wieder einen komplett neuen Schauplatz einzuführen, wenn du zwei oder drei weniger machst, dafür die du hast, ein bisschen intensiver erkundest und dann noch so beiläufig ein bisschen von dem Alltag, der da passiert, zeigst. Und dadurch einfach das Gefühl hast, dass der Platz für mich, dass diese Welt, in der wir da sind, dass die für mich greifbarer und echter wird. Du musst mir da gar nicht viel erklären. Ich muss da einfach nur ein bisschen länger sein. Dann reicht das wahrscheinlich. Und das meinte ich.
Okay. Ja, verstehe ich. Ja, hätte mich auch nicht gestört, aber ich mochte ihn.
Es ist halt eine große Jagd nach den Schauwerten und dann
ja, muss genau.
Das halt so sein.
Ja, ja. Oh, genau. Ja, und kann man gut mal nebenher.
Und fandst du die Gags so lustig? Also ich habe damals diese Trailer gesehen und alle haben gesagt, oh, Guardians of the Galaxy, das wird so mega großartig. Und dann kamen diese ersten Scherze, wo er da irgendwie diesen Mittelfinger hochkurbelt.
Aber die kennst du halt alle. Also ich weiß nicht, wie oft wir den Trailer in der Sneak gesehen haben.
Ich fand den Trailer schon beim allerersten Mal überhaupt nicht lustig. Dachte mir so, aha, okay.
Ja, auch das war ganz nett, so die Vorstellung von den Charakteren und so ein bisschen blöde Sprüche und hier nehme ich nicht meinen Kopfhörer weg und so. Oder Walkman. Aber diese Gags waren drin, die waren auch okay, lustig, aber es war halt sonst nicht wirklich viel lustig. Es war halt sonst mehr ernste Schlacht, mal ein paar Sprüche, aber auch nicht so.
Ja, das ist interessant, dass dir das genauso geht, weil ich habe von so vielen Leuten gehört, ja, Guardians of the Galaxy, super lustiger Actionkracher und so kaputt gelacht im Kino. Und ich habe den dann so auch auf meinem Sofa geschaut damals und ich fand den okay, ich fand den unterhaltsam und so weiter, mit den Kritikpunkten, die ich geäußert habe. Aber kaputt gelacht, far from it, aber.
Ja.
Naja, okay. Freut mich zumindest, dass ich da nicht der Einzige bin. Du hast hier noch was in Klammern geschrieben? Was?
Da steht nur, dass die Sendung 300
ist. Ach so, jetzt. Ich habe das gerade völlig falsch zugeordnet. Egal. dann gehen wir zum nächsten Thema über. Wir haben die Droge der Wahl übrigens vergessen.
Wir sind nämlich doch ein bisschen vorbereitet, auch wenn wir manchmal einfach nur Quatsch durcheinander reden. Wir haben da so einen Ablaufplan.
Mhm.
Droge der Wahl, siehst du, die haben wir übersprungen.
Die haben wir einfach an der Stelle vergessen, wo sie eigentlich hingehört hätte, nämlich nach dem ersten Film. Was hast du heute am Start? Du bist ja immer noch alkoholfrei, oder?
Ich bin alkoholfrei. Ich trinke heute Sanbitter.
Oh, das ist lecker.
Ja.
Das ist dieses rote Zeug, das so ein bisschen wie Campari als Limo ist.
Genau.
Was, gießt du da noch was rein oder trinkst du das pur?
Nee, ich gieße es in ein Glas und trinke es dann.
Echt? Oh, krass.
Apfelweinglas.
Die meisten, die ich kenne, würden das dann mit entweder mit Mineralwasser aufgießen oder mit Orangensaft. Funktioniert auch ganz hervorragend. Oh, das klingt aber toll. Das bitzelt ganz ordentlich, ja?
Komplette Kohlensäure rausgegossen für den Sound, aber okay, was tut man nicht alles?
Ja, jetzt schmeckt es dann wie eingeschlafene Füße, aber bitter.
Bittere eingeschlafene Füße.
Das ist auch so ein Konzept. Es schmeckt wie eingeschlafene Füße, als ob die anders schmecken, als wenn man wache Füße essen würde. Aber gut, man weiß es nicht.
Weißt du, was ich da gerne reintun würde?
Ja.
Wermut.
Wermut. Nee,
Wermut.
Hm? Ja, auch nicht schlecht.
Ja, dann hätte man so einen schönen.
Dann hätte man Negroni mit Blubber.
Ja, aber einen alkoholfreien, da musst du halt irgendwie so ein Campari, gibt das gleiche auch von Campari. Aber hier, weißt du, da noch ein Wermut dazu gießen, so ein 3-4 Cl, da hast du halt so eine ganz leichte, angenehm alkoholische Sommerlimo, die du so nach Mittagessen trinken kannst.
Aber der Negroni, der wäre ja nicht alkoholfrei. Also wenn ich ja jetzt Wermut und Gin reingieße und statt Campari San Bitter nehme, dann wird er ein bisschen unalkoholischer und ein bisschen blubberiger und fissiger, aber es ist halt kein Americano. Es wäre schon.
Ja, okay.
Das könnte funktionieren. Na gut, wir müssen warten, bis du wieder Alkohol trinken darfst. Und derweil den nächsten Film besprechen.
Ganz kurz, du hast keine Droge der Wahl und die Folge 12 von Surprisingly Awesome gegenüber Matratzen.
Aha. Machen die nicht immer Werbung für Matratzen?
Ja. Die. Ja, das ist ein bisschen komisch.
Ja, meine Droge der Wahl ist, ja stimmt, ich habe es noch nicht gesagt, die ist etwas unspektakulär, denn es ist der gleiche Wein, den ich in der letzten Sendung schon getrunken habe. Es ist auch immer noch die gleiche Flasche.
Taugt das noch?
Es ist jetzt anders, aber es taugt noch. Es ist noch nicht Essig, man kann es noch trinken.
Okay.
Diese überbordende Fruchtigkeit, ich glaube, ich habe letztes Mal gesagt, Johannisbeeren, vor allen Dingen schwarze Johannisbeeren, hat er sehr viel gehabt, die ist jetzt doch deutlich zurückgenommen. Man schmeckt sie noch, aber es ist nicht mehr so da und dafür betont es jetzt viel mehr die Holzigkeit und so eine, es ist jetzt schwerer irgendwie. Aber man kann die noch trinken und ich muss die jetzt leer machen, weil die war auch nicht billig.
Okay.
Das ist noch eine Woche hält die sich nicht. Jetzt muss ich heute und morgen muss ich sie austrinken, sonst wird das nichts.
Na dann, auf geht's.
Ja, ich bin mitten dabei.
Sehr gut. Ich habe gerade gesehen, ich war jetzt kurz auf der Surprisingly Awesome Seite, um eben das zu recherchieren. Und die haben von ihrer kompletten Sendung ein Transkript da.
Das ist schon Porno.
Du kannst die ganze Sendung nachlesen.
Das ist dann also wenn du das so machst, dann sind plötzlich, dann finden die Leute über Google wirklich alles, was wir in den Sendungen sagen. Das ist ja immer so der Moment, wo ich Angst vor habe, wenn Google anfangen kann, Audio komplett durchsuchbar zu machen. Weil dann können Leute plötzlich wirklich alles ergoogeln, was wir mal von Blödsinn geredet haben.
Ja.
Und wenn du dann Transkript hast und es dann auf die Seite stellst zu der entsprechenden Folge, dann funktioniert das schon heute. Dann findet Google all den Blödsinn, den wir geredet hätten, wenn wir das machen würden. Aber es ist schon krass, weil es steckt der Arbeitsaufwand dahinter, ne? Also entweder machen sie es selbst oder sie crowdsourcen es irgendwie oder.
Nee, die machen das selbst, weil die Interviews eh alle transkribieren, die sie machen, um dann daraus die Sendung zu bauen. Und diese gebaute Sendung, die ist ja auch so, die reden irgendwas, dann kommen Einspieler und so. Und das, was sie reden, ist ja auch geskriptet. Und deswegen haben sie eh schon fast alles fertig.
Ja, aber irgendwer muss es tippen. Also
ja,
der aber, Aufwand bleibt derselbe. Wahrscheinlich ist es sogar noch schlimmer. Wahrscheinlich tippen die sogar noch alle möglichen Dinge ab, die am Ende gar nicht in die Sendung kommen. Also die tippen noch viel mehr.
Ja, klar.
Und
ja, die tippen 2 Stunden Interview ab.
Ja, eben.
Und dann kommen davon 20 Sekunden, oder?
Ich sage ja, das ist ja noch viel schlimmer, als wenn du das Interview, als wenn du die Sendung baust und hinterher setzt du jemanden hin, der die Sendung abtippt. Weil der hätte ja weniger zu arbeiten.
Das stimmt, aber die können die Sendung nicht bauen, ohne dass vorher jemand die Interviews abgetippt hat.
Ja,
das ist halt echt krass. Das kann man bei Startup hören. Da erklären die das.
Stimmt,
die Sendung machen.
Ja, da haben wir mal eine Sendung drüber gesprochen, über haben ja, die genau. Folge schon mal empfohlen.
Ja, ja und in dem einen Buch, was ich dir jetzt demnächst mal mitbringe.
Genau, das haben wir auch schon mal empfohlen.
Genau. So.
Jetzt
wieder kommen zurück wir zu Film.
Zum nächsten Film und die Überleitung ist quasi I Am Groot, wenn man so will. Denn wir bleiben bei Vin Diesel.
Oh. Mhm.
Ich war auf Dienstreise, deshalb war ich ja nicht in der Sneak. Und zwar war ich in Ungarn.
Das wolltest du gar nicht erzählen.
Das wollte ich nicht erzählen, aber es passt jetzt hier an der Stelle,
so,
weil es führt mich zu dem Film hin. Denn wie ist das so? Du bist in Ungarn in irgendeinem kleinen Kaff, verschlafenem Nest, kannst nicht viel machen, weil du auch kein Geld umgetauscht hast. Bist ziemlich K.O., liegst abends in deinem Hotelzimmer auf dem Bett und denkst dir, was mache ich jetzt noch? Ist ja langweilig. Und machst den Fernseher an und stellst fest, es ist kein schlechtes Hotel gewesen. Es hatte zum einen freies WLAN, ohne irgendwelche bescheuerten, komischen Captive Portals oder so. Einfach nur rein in das WLAN, Passwort für das WLAN eingeben, zack, drin, wunderbar. Keine geblockten Sachen, alles hat funktioniert. VPN ging, alle Seiten, die ich ausprobiert habe, gingen. Wunderbar. Und in dem Fernseher gab es auch deutsches Fernsehen. Es gab auch HBO, das war total geil.
Cool.
Leider muss ich sagen, die Ungarn machen das genauso wie wir, die synchronisieren ihre Filme. Und das HBO, was ich hatte, war, glaube ich, nur ein Kanal war Englisch oder zwei vielleicht. Aber da lief dann immer in dem Augenblick, wo ich gucken wollte, lief da immer nur irgendwelche beschissenen Serien, die ich nicht sehen wollte.
Mhm.
Und die restlichen Kanäle, wo Filme liefen, wo teilweise auch coole Filme liefen, die waren ungarisch synchronisiert und es gab keine andere Tonspur. Was lustig ist, aber nur so für 10 Minuten. Und dann schaltet man weiter.
Ja, gut, außer man kann den Film mitsprechen.
Ja, das wäre gegangen, aber so einer war jetzt da nicht dabei in dem Augenblick. Ich habe dann aber auf dem deutschen Fernsehen, im ZDF, habe ich entdeckt, lief Fast and Furious 6.
Oh, das war letzten Montag, oder?
Das kann sein, ja. Das kommt hin, da war ich da unten. Und den habe ich dann geguckt. Und das war dann auch so, ja, das war dann so genau das Richtige, wenn du da im Hotelzimmer rumchillst. Ja,
man kann ja eh nicht viel tun.
Ja, eben, das ist ja der Punkt. Also die Arbeit ging erst am nächsten Morgen los. Bis dahin war es so, okay, ich bin jetzt hier. Muss ich jetzt abwarten, bis es morgen früh ist, damit ich hier anfangen kann, das zu tun, weshalb ich hergeflogen bin. Und dann habe ich Fast 6 geguckt. Worum geht's? Kurz gesagt, ich bin jetzt kein großer Kenner der gesamten Serie, aber so wie ich das sehe, müssen sie wohl am Ende des Fünfers irgendwie einen großen Raub gemacht haben und zu sehr viel Geld gekommen sein. Die Gruppe hat sich also irgendwie zur Ruhe gesetzt. Sie leben alle irgendwo verteilt. Die einen sind in Tokio oder wollen nach Tokio gehen. Andere leben irgendwo ihr Leben in Raus und Saus und Braus und feiern Partys. Unsere Hauptfigur Dom, also gespielt von Vin Diesel, lebt mit Frau auf den Kanaren und auch Paul Walker ist irgendwie auf den Kanaren und die fahren da rum und freuen sich irgendwie, dass sie reich sind und dass es ihnen gut geht und dass sie coole Autos haben. Und dann kommt der große eigentliche Gegner, Luke sowieso, Dobbs oder so ähnlich, oder Hobbs heißt er, glaube ich, gespielt von Dwayne The Rock Johnson, also der Polizist sozusagen, der sie normalerweise immer verfolgt, kommt mit einem Angebot, wo Dom nicht Nein sagen kann. Er zeigt ihm nämlich Fotos und sagt, hier, da gibt es so Leute, die machen hier krasse, also die rauben in Russland irgendwo so einen Militärkonvoi aus und stehlen irgendwelche Dinge. Und es ist so krass gut inszeniert, da gibt es nicht viele, die das so können. und denen müsst ihr uns helfen, zur Strecke zu bringen. Und die machen immer ihre krassen Überfälle, machen die immer auf bewegte Ziele mit Autos und so. Und deshalb brauchen wir euch. Ist also alles fürchterlich an den Haaren herbeigezogen.
Oh Mann.
Also ihr müsst die Crew wieder zusammenbringen, Mann. We're bringing the band back together.
Ach und, so, aber warte. Da gab's doch. Ja. War das nicht dieser Trailer, wo die den Panzer da irgendwie runterholen von irgendeinem?
Ja, genau. Der Panzer am Schluss aus dem, also der Panzer fliegt aus dem LKW raus, aus voller Fahrt. Ja, und genau. Am Schluss kracht noch ein Auto durch ein startendes Flugzeug.
Ja, genau. Und schießen die nicht noch mit dem Panzer, der gerade erst geklaut wurde? Ich würde jetzt sagen, wenn ich so einen Panzer zu transportieren hätte, würde ich den, naja, egal.
Dann wäre die Kanone nicht geladen. Ja, könnte man argumentieren. Aber natürlich wird mit dem Panzer geschossen. Ja. Oder?
Warte, ja, sonst lohnt sich's auch nicht.
Ja, doch, ich glaube, sie schießen. Ja, klar, sie schießen auf die Brücke. Egal. Jedenfalls, es gibt dann ein Foto von der Freundin von Dom. Er hat ja jetzt eine Frau, aber er hatte vorher eine andere Freundin, von der er glaubt, dass sie tot ist. Und die wird gespielt von, jetzt lass mich nicht lügen, ich wusste es vorhin noch, Michelle Rodriguez spielt eigentlich Letty, und Letty ist eigentlich tot, aber oder zumindest denkt er das. Und jetzt kriegt er aber ein Foto gezeigt, dass Letty lebt und sich dieser feindlichen Gang, die quasi so Ex-Militärs sind und jetzt eben da diese militärischen Gegenstände stehlen, und wenn man die irgendwie richtig zusammenbaut, dann ergibt sich eine krasse Superwaffe und alles ist total schlimm. Und deshalb müsst ihr die jetzt stoppen. Also arbeiten sie dann mit Luke Hobbs, also mit Dwayne The Rock Johnson, der ja eigentlich ihr Widersacher ist und auch irgendwie so ein völlig krasses Militärfahrzeug fährt, arbeiten sie dann zusammen und müssen halt dann eben da verhindern, dass die anderen schaffen, was sie schaffen wollen. Und dafür lohnt dass die Belohnung, die sie dafür bekommen können, ist dann halt vom Staat sozusagen Straffreiheit für die Sachen, die sonst so auf ihrem Kerbholz sind. Das ist also unser Setup. Das wird uns alles innerhalb der ersten 20 Minuten oder so erklärt. Und dann geht's halt krasse Verfolgungsjagd und so weiter und viel Macho-Gehabe und extrem viele Shots auf schöne Frauen und schöne Autos und Muskelmänner. Ist also irgendwie auch für alle was zum Gucken. Also Frauen, die gerne Muskelmänner angucken, ist was drin. Und Männer, die gerne knapp bekleidete Frauen angucken, ist auch da ist genügend Sexismus am Start, dass es da was zum Gucken gibt. Und schöne Autos natürlich und schnelle Autos, die aber auch zum Teil derbe kaputt gemacht werden. Ist der Film auch voll von. Insofern eigentlich alles, was du erwartest von einem Fast and Furious Film.
Und du gibst 4 Punkte.
Nee, ich gebe ein bisschen mehr als 4 Punkte. Oh. Ich glaube, ich gebe jetzt gar nicht so sehr Punkte, aber es ist halt das, was du erwartest. Also du kriegst einen seichten Actionfilm mit so PS-Testosteron-Quatsch. Mehr kriegst du auch nicht. Das Ende mit dem startenden Flugzeug ist dann so over the top, dass es mir auch völlig egal war, was da noch passiert. Vielleicht bin ich auch schon halb eingeschlafen, kann sein. Ob ich das jetzt dem Flug nach Ungarn anlaste oder dem, dass das der Film irgendwann auch dann irgendwann belanglos ist, das will ich jetzt gar nicht so genau ausdividieren. Es ist streckenweise unterhaltsam. Es ist irgendwie nett, aber es ist auch so testosteronschwanger, dass es manchmal ein bisschen peinlich ist. Aber ich glaube, das hat so seine Zielgruppe und ich bin die wahrscheinlich nicht hundertprozentig, weil ich halt auch keinen tiefer gelegten 3er BMW fahre.
Tiefer gelegten Bus?
Nee, ich würde den eher höher legen, wenn ich die Wahl hätte. Insofern, hey, okay. Ich kann, glaube ich, so ein bisschen nachvollziehen, was einem daran flasht und ist halt auch gut besetzt, ne? Also Gal Gadot spielt mit, die kennt man ja jetzt als Wonder Woman aus dem neuen Batman vs. Superman und Ludacris und so. Also es sind halt irgendwie, ja, schöne Frauen und schöne oder kräftige Männer. Das Jason Statham ist dann irgendwie wohl im nächsten Teil drin. Das ist dann so diese Andeutungsszene am Ende nach dem Abspann, fast wie so bei so einem Marvel-Film, kommt dann so eine Szene, wo dann klar wird, wer der nächste große Gangster ist. Die Kamera, man hat das Gefühl, so der, es geht natürlich sehr viel um Autorennen fahren und da regen wir uns ja immer sehr schön darüber auf, dass die Amis immer so eine Analfixierung mit Schaltknüppeln haben. weil es halt irgendwie was Besonderes ist, was so der Durchschnittsamerikaner wahrscheinlich einfach nicht kennt oder nicht versteht, wie man ein Stickshift fährt. Und da ist natürlich sehr viel Quatsch. Ich habe auch ein paar Mal, habe ich das Gefühl gehabt, ich glaube, der hat gerade hinter einer Kurve an einem Schaltknüppel gezogen, das ist eigentlich ein Automatikauto gewesen. Wo du dann auch denkst, jetzt wird's albern, aber das muss halt immer sein, dass die Kamera in hektischen Schnitten und viel Helikopteraufnahmen und dann immer irgendwie Aufnahmen ganz nah an den Autos dran, wo die dann vorbeirasen. Genau das Gegenteil von dem, was ich neulich über den neuen James Bond gesagt habe, wo die Autos in dieser Verfolgungsjagd in, ich glaube, Rom war es oder Florenz oder sowas, die Autos in dem James Bond fast tanzen und wirklich toll miteinander und mit der Kamera interagieren, ja. Und das einfach ein wunderschön fluide gemachtes Ding ist. Und hier ist es halt eher hektisch geschnitten, eher immer hin, her, immer drauf, nah, ran, weit weg und so. Einfach nur, damit es möglichst dynamisch aussieht. Und die Kamera legt ihre Hektik auch in vielen anderen Szenen nicht ab. Also in ganz vielen Szenen ist die Kamera einfach immer in Bewegung. Das muss immer shiny aussehen und die Kamera fliegt immer irgendwo ran und irgendwo dicht dran vorbei und dann wieder weg und dann wieder in so einem Kreis rum um irgendwas. Also wenn man viel Kamerabewegung sehen will, ist man hier auch genau richtig aufgehoben, aber das scheint auch so das Stilmittel zu sein und ein anderes fällt ihm nicht ein. Also das hat mich am Anfang ein bisschen abgestoßen, man gewöhnt sich irgendwann dran, am Ende habe ich nicht mehr so drauf geachtet. Aber am Anfang habe ich gedacht, so halt das Ding nochmal ruhig, warum musst du denn dauernd mit dem Teil rumschweben? Okay, kann man so machen, ist halt moderne Art, so solche Sachen zu inszenieren, aber gerade Autorennen kann man schöner inszenieren. Das hier ist so relativ, ja, so macht man das halt, damit es schnell und hektisch aussieht. Und was ich halt auch albern finde, ist, dass man den Einsatz von Bildern, die langsamer, also die gedreht werden und hinterher schneller ablaufen lassen, wie auch immer man das nennt, Zeitraffer im weitesten Sinne, also dass man so irgendwie 20%, 30% schneller laufen lässt hinterher die Bilder, als sie eigentlich aufgenommen wurden, damit die Autos halt noch schneller um die Ecken fahren, das sieht man halt, das sieht man immer und es sieht so albern aus. Du siehst halt einfach, wenn ein Auto, das neigt sich halt nicht so weit nach außen und so, das passt halt nicht. Das Auto, das fühlt sich einfach falsch an. Und das wird hier dauernd benutzt, um
alles, das ist aber nervig dann.
Alles schneller zu machen und
gut. Für mich bleibt übrig, ich bin froh, dass ich hier nicht geschaut habe am letzten Montag.
Ich habe mal wieder Fernsehen geguckt, synchrones Fernsehen, das ist erstaunlich.
Ja.
Aber in Hotelzimmern ist halt so der Moment, wo man das sowas dann macht.
Ja, genau. Und da kann man auch meistens irgendwie keine Serie dann gucken, weil das dann doch zu langsam ist.
Ja, ich hatte auch, ich weiß nicht, ich hätte ja ein Apple TV mitnehmen können oder so. Internet hätte ich ja gehabt.
Ja, aber über den Rechner kannst du ja auch gucken.
Ja, nicht über meinen Firmenrechner. Der ist alt und schwach.
Okay.
Mein Mac hatte ich nicht mit. Nee, aber auf dem iPad oder so hätte ich machen können, klar, aber jetzt hatte ich da so einen großen Flachbildschirm stehen und aber nichts Sinnvolles, was ich daran anschließen konnte. Also habe ich das Angebot wahrgenommen, was es da gab.
Okay. Na dann, Fast and the Furious 6.
Genau.
Du hast vorhin bei The Big Short über das Brechen der vierten Wand gesprochen, also dass die Protagonisten mit quasi dem Zuschauer reden. Und sowas passiert bei der Serie Mr. Robot. Auch unser Hauptdarsteller, famos gespielt von Rami Malek, ja, ist ein persönlichkeitsgestört, möchte man sagen. Er ist Hacker, arbeitet bei einer Cybersecurity-Firma. Ich weiß gar nicht, jetzt habe ich schon vergessen, wie die heißen, aber so ein schön absurder Name. All Safe Cyber Security, genau. Und sie beschützen das größte Konglomerat der Welt, E-Corp. Und er spricht halt immer mit seinem imaginären Freund, aber das ist halt der Zuschauer irgendwie. Und das ist sehr, sehr schön eingefangen und eben so ein paar Sachen, er erzählt am Anfang, ja, hier E-Corp, immer wenn ich das höre, dann denke ich schon Evil Corp. Und durch die Serie ist es halt fast durchgehend so, dass alle Leute, auch Angestellte von E-Corp und so, immer Evil Corp sagen. Weil man halt so nah dran ist, dass man das eben nicht, manchmal nicht unterscheidet.
Ja, und der es geht dann genau, viel um Computer und um Hacken.
Genau, viel um Computer und um Hacken. Der hackt sich auch nachts in ja, Privataccounts, Firmenaccounts, sonst irgendwas rein, um gewisse Leute, die er für böse hält, der Polizei ausliefern zu können oder halt so, weißt du, so diese Hacks mit hier, das ist falsch, ich kümmere mich drum, dass der dann bestraft wird und so. Aber er fängt auch langsam an, so ein bisschen abzudrehen. Und jetzt kann ich auch leider nicht mehr viel weiterreden, weil ich nämlich selber noch nicht viel weiter geschaut habe. Ich habe die ersten vier oder fünf Folgen geschaut. Die Serie hatte mich nach 5 Minuten. Oh. Hatte sie mich.
Ja. Wir haben also, glaube ich, damals mal von Q, meine ich wohl, habe ich die erste Folge mal zugeschickt bekommen.
Ah, okay.
Also die Empfehlung, dass ich das angucken soll unbedingt und dass das was für mich wäre. Ich habe das immer vor mir hergeschoben und habe es immer noch nicht gemacht. Also ich habe das jetzt auch schon aus mehreren Richtungen gehört. Aber ich bin ja immer recht zögerlich, eine neue Serie anzufangen. Aber jetzt bist du schon wieder der Nächste, der mir das sagt.
Ja, also kann ich wirklich empfehlen. Ich spreche dann nochmal darüber, wenn ich es fertig geschaut habe. Gibt es im Moment auf Amazon Video, glaube ich sogar, wenn man Prime ist, für lau.
Das wäre ja was für mich.
Ja, genau.
Das habe ich auch gegähnt. Eine Frage muss ich dir noch stellen. Du bist ja, auch so Computermensch wie ich.
Ja.
Wie ist das hier mit dem Darstellen des Hacks sozusagen? Rollen sich mir da die Fußnägel hoch, wenn ich sehe, was der da auf seinem Bildschirm macht? Oder ist das irgendwie geschickt eingearbeitet? Oder sieht das realistisch aus? Oder wie würdest du es beurteilen?
Also für mich ist es nah genug dran, dass es mich nicht stört.
Mhm.
Und er hat auch, also es ist nicht so, dass er irgendwie auf ein rotes Feld klickt und dann auf ein gelbes Feld klickt und dann ist er drin, sondern es ist mehr schon so 14 Terminals und keine Ahnung, so halt eben.
Okay, und es ist nicht irgendwie so dieses Passwortfeld mit, was so in riesig eingeblendet wird, wo dann 8 Sternchen erscheinen und er rät das Passwort dann einfach.
Ja, nein.
Okay,
gut. Also er rät manchmal Passwörter, aber mittels eines Programms, was ihm einfach hilft, das Passwort zu finden. Und er erklärt aber vorher, wie er es ansetzt, zu raten.
Okay, naja, immerhin. Ja.
Also das ist schon echt, eben auch so dieses Social Hacking taucht immer mal wieder ein bisschen auf.
Ja, das ist, glaube ich, auch was sich in Filmen noch einigermaßen vermitteln lässt.
Ja. Ja, und was auch in der Realität, glaube ich, die viel größere Gefahr ist.
Klar, ja, aber wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, eine Passwortdatenbank von irgendwo klaust und dann da irgendwie so ein Hash-Brute-Forcer drauf ansetzt, das ist halt filmisch schwierig, aber.
Ja, klar.
Ja.
Nee, aber sieht schick aus. Er ist richtig gut. Auch der Rest des Casts ist gut. Also macht Spaß, macht Laune zu schauen. Ich bin auch gestern zu spät zum Radtraining gekommen, weil ich immer weiter geguckt habe. So, scheiße, du musst los. Und dann bin ich die ersten 10 Kilometer am Limit gefahren. Nicht am Limit, aber schon ziemlich zügig gefahren. Und war dann doch zu spät.
Ja, Radtraining bringt uns direkt zu den Olympischen Spielen.
Ja, ja.
Monsterüberleitung. Hat jetzt angefangen und du bist voll im Fieber, nehme ich an.
Ich bin voll dabei. Ich gucke alles.
Also im Sinne von alles.
Ja,
also auch mehrere Sachen parallel dann, oder wie?
Ja, ja.
Krass.
Ich habe es gestern, glaube ich, getwittert. Da habe ich Judo geschaut und gleichzeitig Rudern.
Ach je.
Also im Fernsehen kam Rudern und ich habe aber gleichzeitig auch den Judo-Kampf geguckt. Der wirklich, es ist halt beides gleichzeitig passiert. Also eben, das war ein Rudern-Vorlauf mit dem Marcel Hacker und ein Judo-Kampf, das hier Leichtgewicht, wie heißen die, ich glaube, bei den Männern unter 60 Kilo
fliegen
hat der Deutsche mitgekämpft. Ja, nee, die sind ja, die heißen nur dann, ich glaube, die heißen nur beim Boxen so. Und Hier heißt es nur bis so und so viel Kilo.
Okay. Ringen ist das, wo sie sich aus diesem Kreis rausdrücken müssen, ne? Oder auf dem Rücken liegen.
Ringen, genau. Beide Schultern auf dem Rücken. Genau, aber da greifst du halt nur nach dem Körper und beim Judo greifst du ja nach den Jacken.
Okay, krass.
Und ich glaube, Ringen ist mehr Kraft und Judo mehr Technik. Aber das, boah. Und bei Ringen gibt es aber auch noch unterschiedliche Techniken. Da gibt es ja irgendwie Freistil und griechisch-römisch und oder griechisch und römisch und ich weiß nicht.
Ich habe ja damals Fuchscatcher geguckt, also ich müsste ja eigentlich wissen, aber...
Da müssten wir unseren Hörer Willems einladen.
Ist der Ringer?
Der hat geringt. Wie heißt es denn?
Er ringt nach Luft.
Das vielleicht auch, ja.
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 Ja, ist schön.
Und weiß ich nicht, ich habe Bogenschießen schon geschaut. Vorhin habe ich Trapp geschaut.
Das ist mit Pferden?
Nein, das ist hier Tontaubenschießen.
Ach je, oh Gott, ich habe echt keine Ahnung. Ich hätte jetzt gesagt, Trapp, das ist doch so eine Gangart bei den Pferden, oder nicht?
Ja, das habe ich auch geguckt kurz vorhin. Da kam,
ach, das gibt's auch noch.
Dressur. Nee, das heißt dann Dressur.
Ach so.
Ja.
Das ist das, wo die immer so albern sich bewegen, ne? Das, ja, Pferd immer so aussieht, wo man denkt, was machst Pferd, was machst du? So bist du nicht erschaffen worden, das sollst du nicht machen.
Was sollst, ja, man denkt sich so, was ist
das? Und dann haben die immer so komische, so Cornrows, so Rasterlocken hinten am Hals.
Ach, weißt, ja.
Die sind dann immer so schick dahin drapiert.
Ja, genau, irgendwie gebürstet und mit Öl eingerieben und glänzen und was weiß ich. Also das behaupte ich jetzt einfach mal so.
Ich möchte noch mal erinnern, was ich vor 2 Wochen oder so erzählt habe über diese Veranstaltung in Memmingen mit den Kaltblutpferden. Das ist ein Pferd, nicht die komischen Viecher da.
Ja, das sind halt Hochleistungssportler. Ganz anderes Kaliber. Aber auch das, wenn man das ein bisschen guckt und hier ZDF hat einen ziemlich guten Reporter da sitzen, der das einem auch eben dann erklärt. So, okay, das ist jetzt hier die So-und-So-Traverse, da müssen die Pferde das und das machen. Achten Sie mal drauf, dass der Fuß vor dem und so weiter. Das sind halt die Regeln für diesen Sport. Man kann den Sport jetzt gut oder schlecht finden. Okay, aber um sowas dann beurteilen zu können und genießen zu können und anschauen zu können, da finde ich das immer hilfreich, wenn da ganz gute Kommentatoren sind.
Ja,
das habe ich noch geguckt.
Das habe ich ja immer erlebt.
Synchronturmspringen, Schwimmen habe ich geguckt, Fechten, Fußball, das hat mich ja vorhin geärgert. Da zeigen die ein ganzes Fußballspiel. Bloß weil die Deutschen mitspielen. Alter, das will doch keiner sehen.
Warum denn nicht?
Ja, aber es war Europameisterschaft und es ist irgend so eine dahergelaufene U23-Nationalmannschaft. Mein Gott, das interessiert keine Sau. Es kommen so viele...
Claudia hat letzte Woche gesagt, dass sie das interessieren würde, aber sie keine Zeit hat.
Ja.
Na gut.
Also ich find bei Olympia ja alles spannender als Fußball.
Okay.
Ja. Gestern...
Mir ist das völlig gleich, aber wenn du das sagst.
Gestern war ein Interview mit dem Martin Keimer. Sagt ihr dir was?
Golfer? Nee, es klingt wie ein Porsche-Modell.
Ist ein Golfer? Der beste deutsche Golfer?
Hieß er nicht Bernhard Langer?
Ja, als wir jung waren.
Ja, siehst du, da bin ich aktuell auf dem Zeitskala.
Der neue heißt Keimer und ist einer der wenigen aus den Top 10 der Golfer, die angereist sind zum Olympischen Turnier, und der war irgendwie im Interview bei, keine Ahnung, ARD oder sonst irgendwo, und hat mit so einer Begeisterung von der Eröffnungsfeier erzählt und von der von dem Olympischen Dorf und wie er da halt dann andere Sportler trifft, irgendwie Moritz Fürste, nee, wie heißt der denn? Fürste? Doch, Moritz Fürste. Einen deutschen Hockeyspieler, einer der Stars beim Hockey, und halt einfach mit denen redet. Und Fürste ist Keimer so ein ganz großer Star, aber andersrum halt auch. Er weiß genau, wer das ist. Die interessieren sich für Sport, die sprechen über Training. Dann hat er erzählt, wie er irgendwie in ein Fitnessstudio gegangen, also Fitnessräumlichkeiten dort gegangen ist, um zu trainieren. Und dann sieht er da halt alle möglichen Sportler, die trainieren, die halt ihre sportspezifischen Sachen trainieren. Und einfach diese Begeisterung für die Eröffnungsfeier, dabei zu sein, damit reinzulaufen, das fand ich total toll in dem Interview. Ja.
Ja, ich gebe also, ja zu, wenn ich es mal gucke, was ich jetzt überhaupt noch nicht getan habe, ich habe noch keine einzige Sekunde Olympia gesehen, dann kenne ich diese Faszination, das zu gucken, und ich kann es zumindest auf so einer menschlichen Ebene nachvollziehen, weil ich ja auch durchaus schon, genau wie du, so Sport im Team und so gemacht habe, und man kann sich schon vorstellen, was es bedeuten würde, wenn man es dahin schaffen würde, was wir natürlich nicht haben.
Hm.
Aber im Moment, ich habe jetzt noch keine Berichterstattung darüber, ich habe noch keine Minute davon geguckt, und du erzählst es jetzt zwar sehr begeistert, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt in den nächsten paar Minuten oder Stunden, Tagen dafür noch, also ob ich da jetzt reinschalte. Ich habe auch vorhin auf Spiegel Online so ein bisschen hoch und runter gescrollt und irgendwie, ja, beim Radrennen ist irgendeine gestürzt und so. Und der hat gewonnen und dies ist passiert. Und ich denke mir so, ja, okay. Das ist mir ja gerade so ein bisschen egal irgendwie. Und ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, kann ich gar nicht begründen.
Mhm.
Also ich kann mich an Jahre erinnern, wo ich das auch anders geguckt und wahrgenommen habe. Und ich weiß nicht, was jetzt anders ist.
Ja, manchmal ist es so. Sind die Interessen einfach anders oder die Zeit anders? Keine Ahnung. Ja. Aber vorhin beim Radfahren, als sie dann vorne in der Copacabana langfahren und das Motorrad fährt halt neben denen und zeigt die, wie die da in Renntempo, weiß ich nicht, mit 30, 40, 50 Sachen, wenn nicht eher 50, da die Straße lang brechen, und du guckst sie und siehst halt irgendwie 30 Meter weiter hinten brechen die schönsten Wellen.
Ja, das ist schon so cool.
Das ist halt echt krass. Ja. Und so, also ja, natürlich muss man da immer gleich auch beachten mit hier soziale Einschränkungen und Doping und Gedöns und. Aber mich hat jetzt einfach Olympia gefangen. Ich finde es schade, dass ich noch kein Rugby gucken konnte, obwohl das schon lief, und ich komme zu nix.
Skandal.
Ja.
Aber ich muss nochmal aufs Rudern zurückkommen.
Ja.
Um damit zum nächsten Thema überzuleiten. Außer du möchtest noch bei den Olympischen Spielen bleiben.
Ich bleibe jetzt noch 2 Stunden bei Olympischen Spielen, aber dann haben halt endgültig alle abgeschaltet. Wer mit mir über Olympische Spiele reden möchte, kann mich gerne
in seinen olympischen Podcast einladen, und dann,
ja, genau,
kannst du da voll abgehen.
Ja.
Nee, ich muss das Thema Rudern aufgreifen und damit zum nächsten Thema überleiten. Ich war nämlich am See und ich war am Rudern.
Ach.
Und zwar war ich mal wieder am Raunheimer Waldsee. Das ist ja mein Lieblingsbadesee. Da gehe ich baden und da gehe ich wakeboarden. Diesmal war ich zum Baden da. Wir haben relativ spontan mal so im Freundeskreis rumgefragt, wir fahren zum See, wer will mit? Und sind dann da hingefahren. Und ich habe ein gelbes Gummiboot in meinem Keller entdeckt. Also was nicht nur entdeckt ist, das haben wir schon in Familienbesitz seit...
ich meine, ich hätte es schon zweimal umgezogen.
Mit Sicherheit hast du das schon zweimal umgezogen. Es ist nur tatsächlich ungefähr 15 oder 20 Jahre nicht benutzt worden. Es ist immer mit umgezogen.
Spricht er dafür, dass es noch ganz sein muss?
Richtig. Und jetzt habe ich irgendwie diese Idee gehabt, der Sommerurlaub, also unser Sommerurlaub steht auch bevor. Wir werden mit dem Bulli wahrscheinlich wieder irgendwo hinfahren, wo es sowas ähnliches wie ein Meer gibt. Und ich habe mir gedacht, man könnte ja auch dieses Gummiboot mitnehmen. Aber man sollte vielleicht mal erproben, ob dieses Gummiboot überhaupt noch seinen Zweck erfüllt. Und das war heute der Tag dafür. Jetzt haben wir also dieses Gummiboot, habe ich aus dem Keller geholt. Und habe es zusammen mit der Pumpe und den Paddeln irgendwie ins Auto geschmissen, und dann sind wir zum See gefahren. Und dann kam ich da an und die alle so, oh, das Gummiboot, bei cool, da fahren wir nachher raus. Und ich so, ja, ja, langsam, langsam, langsam. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch dicht ist, ob das ein Loch hat, ob das irgendwas, ob das die Luft hält, ob das gleich in einem hässlich bröckelnden Geräusch zerfällt, oder wir werden sehen, was passiert. Und dann haben wir angefangen und haben es aufgepumpt. Und ja, erste Kammer, direkt prall, super dicht, alles wunderbar. Ich ziehe den Stoppen von diesem Ventil, also die Pumpe, quasi diese Verbindung, ziehe ich ab und das Ding macht so leer. Denke ich mir so, blöd, was war denn das? Und dann habe ich festgestellt, es ist total fancy. Da haben so diese Ventile, also wenn da, wo du diese Pumpe reinsteckst, da musst du so dieses Ventil musst du drehen, und dann kannst du es in einen Befüllen-Modus und in einen Leermach-Modus drehen.
Oh, das
quasi,
ist cool.
Wenn du es quasi reinschraubst, dann schraubst du sozusagen das Ventil auf, wenn du so willst, dass die Luft rausströmt, freiwillig. Weil sonst würde die ja da nicht rauskommen, weil da sind ja immer so Ventile in diesen, Sicherheitsventile in diesen Aufpumpdingern drin. Und da kriegst du die Luft ja dann nicht wieder raus, so freiwillig. Und deshalb kannst du das dann so reindrehen. Und ich hatte das noch wohl auf Deflate stehen Und da kannst du natürlich pumpen, so viel du willst. Solange die Pumpe angeschlossen ist, kriegst du es voll. In dem Moment, wo du die Pumpe rausziehst, macht es einfach nur Zisch aus einem Riesenloch und das Ding ist wieder leer oder zumindest fluffig so, also nicht wirklich fest. Okay, dann haben wir das richtig gemacht, haben es aufgepumpt. Erste Kammer, wunderbar. Zweite Kammer, wunderbar. Bodenkammern, alles wunderbar. Boot geht. 22 Jahre, 23, ich weiß nicht genau, wie alt es ist. Ich weiß noch, dass ich damals mit meinem Bruder auf Seen gefahren bin in der Gegend um Berlin. Das heißt also, ich bin 94 damals hierher gekommen nach Hessen. Das wären allein 22 Jahre und wir hatten das Boot definitiv schon vorher. Also ist es 22 plus. Und war immer im Keller, war sicherlich hier in Hessen auch schon mal im Einsatz. Das kann ich nicht mehr sagen, wann das zuletzt war. Aber solange ich nicht mehr zu Hause wohne, war es definitiv nicht im Einsatz. Und ich habe es immer bei mir im Keller gehabt. Das Ding ist also wirklich alt und wirklich lange nicht verwendet worden. Aber es hat funktioniert wie eh und je. Wir haben die Paddel reingesteckt, wir sind auf dem See rumgefahren, wir haben den Wakeboardern aus entsprechend respektablem Abstand, damit wir uns da nicht einmischen, zugeguckt.
Darf man in diesem Schwimmbereich dann
Gummiboot fahren? Ja, darf man. Wir waren noch nicht die Einzigen, also darf man ja, auf jeden Fall.
Okay.
Die LRG ist direkt neben uns vorbeigefahren, die haben nichts gesagt, also das scheint okay. Das machen auch wirklich viele, also wir sind mindestens sechs Gummiboote rumgefahren. Es trägt 160 Kilo und beziehungsweise / zwei Personen.
Mhm.
Und wir saßen dann auch zu zweit, ist dann auch mehr geht da nicht rein. Aber du kannst da trockenen Fußes einsteigen und aussteigen und über den See paddeln und es ist lustig. Es macht Spaß. Und ich werde es jetzt natürlich dann in den Urlaub mitnehmen, weil
hat
die Feuertaufe bestanden und hat bewiesen, dass es noch geht. Und kann ich jetzt dann, es ist seewasserfest. Ich kann damit also auch auf der Nordsee fahren.
Cool.
Ja.
Ja. Ich werde ja nächsten Sonntag an gleichem See sein und mal wieder schwimmen. Wie jetzt auch zum Beispiel letzten Freitag und des Öfteren. Ja,
wegen Triathlon, ne? Da waren bei uns auch so Leute. Ich bin dann hinten an dieser Absperrung, diesem Schwimmbereich und dann schwamm außerhalb von diesem Schwimmbereich, genau so quasi 10 Zentimeter hinter der Absperrung, schwamm dann so eine Frau vorbei und die hatte so ein Kissen dabei, so ein aufgepumptes, wo Head drauf stand. Also wie führender oder sowas. Weißt du?
Okay.
Und dahinter schwammen noch drei. Und dann schwammen die da so und es sah so wie Triathlon-Training aus, also Schwimmtraining einfach. Die hatten Neoprenanzüge an und Brillen auf und es war alles sehr konzentriert, aber die sahen auch schon so aus, als ob es die 40. Runde ist. Also die waren schon so ein bisschen hinten gegen. Und dann schwammen die weiter und wir haben da an dieser Boje hatten wir uns festgebunden, damit wir nicht wegtreiben und in Ruhe den Wakeboardern zugucken können und haben uns da gesonnt, Kumpel und ich. Und dann kamen die plötzlich irgendwann wieder zurück und dann hatte dieses Head-Ding, also der Führende dieser Schwimmgruppe oder ich weiß nicht, was das bedeuten sollte.
Das heißt doch Kopf.
Ja, da stand Kopf drauf, aber es war immer an dem Ersten, der vorbeischwimmt, festgemacht, weil auf dem Rückweg war jemand anders vorne und dann hatte der dieses Kissen auf dem Rücken. Also es war so mit so einer Schnur irgendwie an dem Rücken von demjenigen festgemacht oder irgendwie um den Arm rum oder so.
Ja, du kannst am Neopren
trieb dann irgendwie so hinterher.
Ja.
Also es sah so wie ernsthaftes Schwimmtraining aus, so vielleicht haben die irgendwas mit demselben Triathlon zu tun.
Ja, kann gut sein, also würde ich ja anbieten.
Ja, die sahen richtig, richtig fertig aus schon, also es war nicht die erste Runde. Oder die waren nicht sehr fit, eins von beiden.
Okay.
Ja, du bist dann auch demnächst am Start, ne?
Ja, genau. Nicht mehr
lange hin jetzt.
Nächsten Sonntag, am 14. August 2016, je nachdem. Also
wenn man das wo geht es da genau lang für dich?
Raunheimer Waldsee, zwei Runden, also 1,9 Kilometer sind das dann. Dann geht es von da aufs Rad, 90 Kilometer nach, also von Raunheim, Flörsheim, Wiesbaden, ein paar Stadtteile, dann Wiesbaden Stadtmitte, die Platte hoch, einmal um Idstein rum, kannst dir ungefähr vorstellen, wieder die Platte hoch und runter in die Stadt.
Mhm.
Da fährt man dann mit so entspannten 70, 80 rollend bergrunter.
Krass, ja, okay.
Also ich, die Profis mit 100 wahrscheinlich.
Und dich hindert die Angst oder sonst nichts?
Ja, na, ich müsste halt auch reintreten und bei 70 noch Gas zu geben, da musst du halt sehr schnell treten.
Ah, okay.
Und ja,
haben außerdem die dann höhere Gänge als du oder können die das dann einfach nur, dass sie ihre Beine so schnell bewegen können?
Können das, vielleicht haben sie noch ein bisschen andere Ritzel dabei, kann schon sein.
Okay.
Ja, aber also bei mir ist halt.
Du denkst ja, dann 70, 80 ist genug und ich kann jetzt ausruhen, das passt dann schon.
Genau, ich nehme die Beine hoch, wie man so sagt, und mach nichts. Und ja, ich habe dann noch weiter unten bremse ich dann noch in den Kurven, die werden dann so bisschen, also habe ich jetzt jedenfalls im Training immer ein bisschen rausgenommen. Ach, bringt nichts, weißt du, für vielleicht 10 Sekunden, die ich gewinne, wenn du da auf die Fresse fliegst, ist halt so unfassbar schlimm.
Ja, das will man nicht.
Das möchte man überhaupt nicht. Und dann geht's noch 4 Runden durch den Kurpark in Wiesbaden, was eine wirklich sehr hübsche Laufstrecke ist.
Cool.
Bisschen bergig, nicht so schlimm bergig wie die Radstrecke und ja, dann geht's direkt vom Kurs in Wiesbaden ins Ziel, was echt immer sehr schön ist. Und das Coole ist, nach Hause brauche ich dann mit dem Rad halt keine 10 Minuten.
Ja, das ist geil. Das ist schön.
Das ist echt.
Vor allem, du bist ja dann, ich meine, es ist jetzt kein kompletter Ironman, sondern nur die Hälfte, aber ich nehme an, du bist dann im Ziel trotzdem komplett am Arsch, nämlich, oder?
Ja,
würde ich mal vermuten.
Ja.
Weil du ja entsprechend mehr Gas gibst und dich entsprechend verausgabst.
Vor allen Dingen habe ich auch nur halb so viel trainiert.
Ja, das
kann man. Wenn wir ehrlich sind.
Und dann ist natürlich schön, wenn du dann nicht erst noch irgendwie zum Auto und dann komplett durchgeschwitzt im Auto und dann irgendwie noch 60 Kilometer fahren oder so.
Ja, genau. Oder noch duschen irgendwo und ach, ja, ist doch viel zu umständlich. Nö, setzt du dich, packst dein Zeug, ab ins Auto, schnappst dir das Rad und bist halt echt in nichts zu Hause. Ist echt super.
Ja, geht's dann hoffentlich nicht berghoch in die Richtung oder wahrscheinlich schon, ne?
Ja, doch ein bisschen, aber ja.
Schon egal.
Also vor ein paar Jahren bin ich öfter mal im Kraichgau gestartet und da bin ich nach dem Wettkampf immer noch so 10 Kilometer oder so. So eine halbe Stunde, 25 Minuten mit dem Rad gefahren, wieder zurück zum Start.
Da hätte ich keinen Bock drauf.
Also am Anfang denke ich ja auch so, Alter, da habe ich jetzt überhaupt gar keine Lust zu, das möchte ich gar nicht. Aber irgendwann rollt man sich so ein und es ist echt total entspannt. Es lockert die Beine, es entspannt alles und so. Das ist schon gut.
Ich bin nicht sicher, ob ich das glauben kann. Also ich möchte dir glauben, rein logisch, aber irgendwas in mir glaubt es nicht.
Also es tut auf jeden Fall ein bisschen gut. Genauso wie es auch letztes Jahr bin ich am Montag danach noch irgendwie 4 Kilometer laufen gewesen. Und denkst so, Alter, am nächsten Tag, da bist du froh, wenn du sitzen darfst. Aber irgendwie, das war schon sehr entspannt.
Okay.
Ja, also falls jemand zufällig in Wiesbaden ist oder da in der Nähe ist, freue ich mich natürlich über Zuschauer an der Strecke. Ich kann euch nicht mal meine Startnummer sagen.
Jubelperser für den Herrn Giesbert.
Ja, genau.
I'm all for it. 14. August. Da könnte ich schon auf dem Weg in Urlaub sein. Warte mal, ich muss gerade mal Kalender aufmachen. Ich finde meinen Kalender nicht. Was ist hier los? Wenn man Reaper offen hat, dann blendet er da oben die Hälfte meiner Icons aus. Nee, da bin ich noch nicht im Urlaub. Da könnte ich theoretisch mal gucken, was ich da so mache. Weiß ich noch nicht.
Vielleicht sehen wir uns dann da.
Ja, ich kann es nicht versprechen, aber ich behalte es mal im Hinterkopf. Ja, bevor die Sendung aus ist, sie läuft ja auch schon wieder weit über eine Stunde, musst du noch erzählen, wo du mal wieder fremdgegangen bist.
Fremdgegangen? Ich bin erneut mit den Kollegen...
Wenn ich hier sitze und schneide, vergnügt sich der Herr. Entschuldigung.
Nee, da war die Sendung schon raus. Es war Dienstagabend. Ein Scherz.
Also du hast mal wieder woanders gepodcastet.
Genau. Ich war bei den Freunden von Mumpitz und Glitzer erneut.
Ja, da warst du schon mal, ja, stimmt.
Genau, da war ich schon mal. Und habe dort zum Thema Tanzen gesprochen.
Gesprochen. Warst du sozusagen der eingeladene Experte? Oder tanzen die auch alle?
Ich war der Hetero-Tänzer. Nee, aber einer von den, also der Nils aus Berlin, der tanzt auch.
Mhm. Auch so richtig so Wettkampf und
Nee, keine Wettkämpfe, aber auch sehr viel. Sowohl gleichgeschlechtlich als auch gemischt und alles durcheinander. Und der Chris, der tanzt nicht, also der tanzt halt allein quasi viel lieber als das, was ich halt so überhaupt nicht mag. Ja, und
so wie ich das machen würde, so vor einer Bühne, vor mich hin, so.
Abhotten, genau.
Abhotten.
Ja.
Genau. Gehen wir mal abzabbeln.
Abzabbeln. Da haben wir sehr spannend drüber gesprochen. Die Sendung kommt erst am 7. September raus, habe ich vorhin
erfahren. Was?
Ja.
Was ist das für Podcast-Produktion?
Ja, das ist krass, wie der vorproduziert und so. Das ist echt cool.
Das ist echt, das finde ich ja jetzt fast spannender als den Inhalt.
Vielleicht müssen wir uns immer einladen zum Thema Produktion.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Also haben wir jemals eine Sendung aufgenommen, die wir so weit hinterher veröffentlicht haben? Nee, beim Cocktail-Podcast. Vielleicht mal so 3 Wochen oder so.
Nee. Wir haben doch mal irgendwann so eine 4 Sendungen an einem Wochenende-Session gemacht.
Ja, beim Cocktail-Podcast auch, ja.
Ja, genau. Okay. Aber hier nicht, nee. Pff, hier hauen wir alles sofort raus. So, fertig, alles klar, los, raus.
Ja, krass, 7. September, fast einen Monat vorher.
Ja, genau. Nee, mehr als einen Monat.
Okay, also das heißt, die Hörer, wenn sie es hören wollen, dann, wir werden das dann einfach nochmal erwähnen, wenn das rauskommt.
Genau.
In der Sendung, in der Woche.
Ja.
Aber ihr wisst schon mal Bescheid, Mumpitz und Glitzer wird eine Sendung zum Thema Tanzen bringen. Das haben wir jetzt hier ich kriege hier langsam Sprachstörung. Das haben wir jetzt hier exklusiv enthüllt. Und diese Sendung erscheint am 7. September mit Stefan als Gast zum Thema Tanzen. Und wir werden euch dann nochmal updaten, wenn es soweit ist.
Ja, Pod-Appler mal wieder.
Pod-Appler, genau, die Frankfurter Podcaster. Früher war ich immer neidisch auf den Göttinger Podcast-Cluster und auf den Hamburger und auf die Berliner sowieso, weil die da so viele sind und so coole Sachen machen und so. Und jetzt haben wir das hier endlich auch. Jetzt haben wir
ja, das ist echt gut.
Die Pod-Appler, also die Frankfurter Podcaster und Rhein-Main generell. Tolle Sache.
Das ist echt schön, ja.
Ja, und dass jetzt auch solche Kooperationen kommen und du eben bei Mobitz und Glitzer bist und auch die anderen Podcaster alle gegenseitig sich besuchen und so, dass wir so Co-Produktionen machen, finde ich total toll. Auch wenn ich jetzt noch nicht irgendwo anders war, finde ich das trotzdem gut.
Ja, das ist echt schön.
Ja, super. Dann denke ich, machen wir einen Deckel drauf auf die Sendung.
Ja.
Oder hast du noch was?
Ich kann nicht mehr.
Du kannst nicht mehr. Okay, ich habe noch ein halbes Glas Wein, was ich noch besiegen muss. Und
möchtest du es jetzt für alle in der Sendung exen?
Nein,
oder?
Das möchte ich nicht dazu. Nee, das möchte ich nicht. Ich möchte auch nicht dazu aufrufen, Dinge zu exen. Das ist einfach auch kein guter Stil. Wenn das Zeug was taugt, dann muss man das genießen.
Oh, meine Startnummer ist 1127.
1127. Okay. Da fällt mir jetzt nichts zu ein. Außer die Sendung abzumoderieren, den Hörern zu danken, dass sie in Folge 448, um das nochmal zu erwähnen, wir gehen auf die 450 zu, merke ich gerade. Danke fürs Zuhören sozusagen. 448 ist die Nummer, die ihr bei uns auf dem Blog sneakpod.de finden müsst, wenn ihr Kommentare zur Sendung loswerden wollt. Ansonsten könnt ihr uns bei iTunes bewerten, Amazon links klicken, Flatter und so weiter. Twitter, Facebook, ihr wisst Bescheid. Wir sind überall vertreten. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns auf eure Kommentare und darauf, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.